Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Klimaschutz, das steht als Thema heute mal wieder ganz groß über unserer Sendung. Wir schauen nach Norwegen, wo Umweltschützer den Staat auf besseren Klimaschutz verklagt haben und eigentlich neue Ölbohrungen verhindern wollten. In unserer kleinen Serie über die Auswirkungen des CO2-Preises geht es heute um den Verkehrssektor und die demnächst steigenden Preise für Benzin und Diesel. Und in Nordrhein-Westfalen gibt es Streit um die Neuausrichtung der landeseigenen Energieagentur NRW. Außerdem berichten wir über die Garnelenzucht in Indien und im Verbrauchertipp geht es dann um sogenannte GPS-Tracker, mit denen man angeblich Menschen und Dinge wiederfinden kann. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Für Klimaforscher ist die Sache eigentlich ziemlich klar. Wenn wir die Erderwärmung bekämpfen wollen und den Anstieg der weltweiten Durchschnittstemperaturen auf ein noch halbwegs erträgliches Maß begrenzen wollen, dann sollten wir so schnell wie möglich aufhören, Kohle, Gas und Erdöl zu verbrennen. Jetzt noch neue Ölbohrungen zu starten, das passt nicht dazu. Das finden auch Umweltorganisationen wie Greenpeace. Sie haben deshalb in Norwegen gegen den Staat geklagt, der 2016 Ölbohrungen in der arktischen Barentssee genehmigt hatte. Doch kann man so etwas scheinbar Abstraktes wie wirksamen Klimaschutz wirklich vor Gericht einklagen? Dazu hat gestern der Oberste Gerichtshof in Oslo das Urteil gesprochen. Sophie Dongisch berichtet.
Die Abstimmung der Richterinnen und Richter wurde im Netz gestreamt. Am Ende stand es 11-4. Die Verhandlung ist geschlossen, die Klage ist abgewiesen, teilte die Vorsitzende Turi Marie Oye nach einer zweistündigen Sitzung mit. Die Ölbohrungen in der arktischen Barentssee verstoßen nach Auffassung der Mehrheit der Richterinnen und Richter nicht gegen den sogenannten Umweltparagraphen. Dieser Artikel der Verfassung besagt, jeder Mensch in Norwegen hat das Recht auf eine Umwelt, die der Gesundheit und einer natürlichen Umgebung förderlich ist. Das gelte auch für die künftigen Generationen. Darauf hatten sich Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace oder der Verband Natur und Jugend mit ihrer Klimaklage 2016 berufen. Ihr Hauptargument, dass in der Arktis geförderte Öl und Gas würde so viel Kohlendioxid freisetzen, dass die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens nicht einzuhalten seien. Das Gericht jedoch urteilte, man könne den Paragraphen so nicht verwenden. Heute am Ende eines vierjährigen Rechtsstreits war die Enttäuschung groß bei Therese Hügstmyr-Woje vom Verband Jugend und Natur. Was sie sagen, bedeutet schlichtweg, dass die Politiker die Macht haben, uns die Möglichkeit auf eine lebenswerte Umwelt zu nehmen. Sie fahren nach Paris, unterschreiben ein Abkommen, sind sich einig mit dem Rest der Welt, dass dieses umgesetzt werden soll. Und dann fahren sie nach Hause und geben neue Öllizenzen aus, die weit über die festgelegten Grenzen hinausgehen, wann wir mit dem Ölfördern aufhören müssen. Auf der Internetseite von Greenpeace Norwegen wirft der Vorsitzende Frode Pløyen dem Gericht vor, nicht unabhängig geurteilt zu haben. Er kündigte an, Greenpeace werde alle Möglichkeiten prüfen, einschließlich einer Berufung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Es tut im Magen weh und im Herzen. Nicht, weil wir verloren haben, sondern wegen der Konsequenzen. Das Öl kann weiter in der verletzlichen Arktis gefördert werden. Es ist ein Hohn für alle, die gerade heranwachsen und für alle, die nach uns kommen, in Norwegen wie in der Welt. Die norwegische Regierung sieht das anders. Ministerpräsidentin Erna Solberg verwies bereits Anfang des Jahres darauf, dass die neuen Fördermaschinen vor Stavanger sogar mit Ökostrom vom Festland liefen und sauber wie nie seien. Die Kritiker haben Unrecht. Erstens werden wir auch in Zukunft Öl und Gas benötigen. Zweitens basiert das Pariser Abkommen auf dem Prinzip, dass wir Emissionen dort bekämpfen, wo sie entstehen. Unsere Verantwortung sind also Emissionen in Norwegen. Verantwortlich für die Emissionen des norwegischen Öls seien also am Ende diejenigen, die es verbrennen und nicht die, die es verkaufen. Norwegen exportiert das meiste Erdöl in Europa. Zu Hause stammt der Strom nahezu komplett aus erneuerbaren Quellen, hauptsächlich Wasserkraft. Das Land gilt mit mehr als 200.000 Elektroautos als E-Mobility-Weltmeister und will bis spätestens 2050 klimaneutral sein.
Umweltschützer sind mit einer Klimaklage vor dem Obersten Gericht in Norwegen gescheitert. Der Beitrag von Sophie Dongisch.
Zahlen für das Klima. CO2 bekommt einen Preis.
Es gibt so Worte, die sind so wunderschön deutsch, dass man sie sich als Moderator einfach mal auf der Zunge zergehen lassen muss. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz, das ist sicher so ein Wort. Eines dieser Wörter, die sich auch wirklich nur deutsche Politiker oder Verwaltungsbeamte ausdenken können. Dieses Brennstoffemissionshandelsgesetz ist zwar streng genommen schon im vergangenen Jahr in Kraft getreten, doch wirklich spüren werden wir das Brennstoffemissionshandelsgesetz wohl erst im kommenden Jahr. Dann wird nämlich der sogenannte CO2-Preis eingeführt. Was der bewirken soll und was er für Auswirkungen auf uns Verbraucher, aber auch auf die Wirtschaft und natürlich auf die Umwelt haben wird, darum geht es in unserer kleinen Beitragsserie zum Jahreswechsel. Heute geht es um den Verkehrsbereich und vor allem natürlich ums Autofahren und die demnächst steigenden Preise für Benzin und Diesel. Der Beitrag von Kai Rüßberg.
Die Klimabilanz des Verkehrssektors ist verheerend. In den vergangenen 30 Jahren ist es nicht gelungen, die CO2-Emissionen in diesem Bereich zu verringern. Ein CO2-Preis, der unter anderem die Preise für Treibstoff erhöhen würde, soll dazu beitragen, dass mehr Menschen auf den Klimaschutz achten und weniger das Auto nutzen. Autofahrer müssen damit rechnen, dass durch die Kosten von 25 Euro pro Tonne CO2 Diesel und Benzin um etwa 7 bis 8 Cent pro Liter teurer werden. Die Erhöhung der Entfernungspauschale bei der Steuer wird diese Lenkungswirkung aber wieder bremsen. Daher reicht der CO2-Preis von 25 Euro nicht, um die Ziele zu erreichen, urteilt Katrin Ziekan vom UBA, dem Umweltbundesamt.
Wir haben das Klimaschutzpaket der Bundesregierung. Da ist unter anderem eine CO2-Bepreisung vorgesehen. Auch die Regulierung der CO2-Standards bei den PKWs ist da inkludiert. Und das führt aber immer noch nicht zu einer sehr signifikanten Verminderung.
Aktivisten wie die Klimaschutzbewegung Fridays for Future kritisieren die deutschen Bemühungen, besonders im Verkehrssektor, als wenig effektiv. Auch die Hamburger Mobilitätsberaterin Katja Diehl fordert mehr Anstrengungen.
Entweder machen wir das jetzt, dass wir die Klimaziele von Paris ernst nehmen und dann gehen wir auch ran an den Verkehr, weil da immer noch die Emissionen steigen. Ich glaube tatsächlich, dass wir einfach nicht ehrlich miteinander sind. Wir haben überhaupt keine Kostentransparenz, was die Pkw-Verkehre angeht.
Wenn CO2 einen Preis bekommt, dann könnte dies ein Baustein für mehr Kostentransparenz bei klimaschädlichem Verhalten sein. Aber der bereits für 2021 beschlossene Einstieg in die CO2-Besteuerung ist da nur ein erster Schritt, auf den weitere Maßnahmen folgen. Insbesondere im Verkehr, meint Ziekan vom UBA.
Wenn man dann also nochmal schärfere Maßnahmen ergreift, eben beispielsweise die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen, denken wir an das Dieselprivileg, an die Dienstwagenbesteuerung, an die Entfernungspauschale.
Diesel wird demzufolge zusätzlich versteuert und Steuervorteile fallen weg. Der Nahverkehr soll gefördert und ausgebaut werden, ein Tempolimit eingeführt. Doch alle diese Maßnahmen bringen nicht genug. Eine deutliche Anhebung des CO2-Preises ist nach den Berechnungen des Umweltbundesamtes unausweichlich.
Erst dann auch noch mit einer zusätzlichen Erhöhung des CO2-Preises, Richtwert ungefähr 200 Euro pro Tonne CO2, also wir steigen es ein mit 25 Euro.
Lässt sich dies umsetzen und erreicht Deutschland damit seine Klimaziele? Drei Umweltstiftungen, die Agora Energiewende, Agora Verkehrswende sowie die Stiftung Klimaneutralität, haben dazu ein umfassendes Gutachten in Auftrag gegeben. Vorgabe war es, ein machbares Szenario für ein klimaneutrales Deutschland zu entwickeln, ausgerichtet am Green New Deal der EU. Als Zwischenschritt soll bis 2030 eine Reduktion der Treibhausgase um 65% erreicht werden. Der Verkehrssektor wird stärker gefordert, erklärt Studienautor Wolf Görz vom Öko-Institut.
Der Verkehrssektor hat in den letzten Jahren nahezu nichts beigetragen zur Senkung der Treibhausgase. Um das ambitionierte Ziel von -65% in 2030 zu erreichen, muss der Verkehrssektor deutlich mehr leisten.
Um Deutschland auf den Klimapfad von Paris zu halten, würde der Spritpreis nach Erhöhung des CO2-Preises laut Uber um 56 bis 63 Cent steigen. Die Gesamtzahl der Autos wird in der Folge deutlich sinken, der Verbrennungsmotor verschwinden, erklärt Görz.
Bei den Pkw sehen wir eine deutliche Zunahme der Elektromobilität. Der CO2-Preis schlägt sich auf den Kraftstoffpreis nieder, das heißt auch einen zunehmenden Wettbewerbsvorteil der elektrischen Fahrzeuge. Bis dann im Jahr 2050 ausschließlich der Fahrzeugbestand aus Batterie- und geringen Teil noch Plug-in-Fahrzeugen besteht.
Die Autoindustrie sieht das mit gemischten Gefühlen. Während deren Verband VDA vor einer Klimaplanwirtschaft warnte, forderte VW-Chef Diess Anfang des Jahres sogar höhere CO2-Preise, um effiziente Technologie konkurrenzfähig zu machen.
Kai Rüßberg war das über die Auswirkungen des CO2-Preises auf den Verkehrssektor. Wer sich in Nordrhein-Westfalen für das Thema erneuerbare Energien interessiert und weil er sich vielleicht selbst eine Solaranlage aufs Dach setzen möchte, der kommt meist schnell mit der Energieagentur NRW in Kontakt. Die Agentur wird vom Land betrieben und soll unter anderem zum Thema Klimaschutz und erneuerbare Energien beraten und auch innovative Projekte vorantreiben. Die schwarz-gelbe Landesregierung in Düsseldorf will die Energieagentur jetzt umstrukturieren. Doch die Pläne dafür sind der Opposition suspekt. Moritz Küpper berichtet.
Im Jahr 1990 gegründet, um, Zitat, neutrale, unabhängige und kompetente Energieberatung für Wirtschaft und Kommunen in NRW anzubieten, hat sich die Energieagentur NRW, ein privates Unternehmen, das im Auftrag des Landes arbeitet, über die Jahrzehnte einen Namen gemacht. Von den Standorten Düsseldorf, Wuppertal und Gelsenkirchen aus geht es darum, die Öffentlichkeit zu informieren, als Ansprechpartner für Unternehmen, Kommunen, Verwaltung und Bürger zu fungieren und auch Projekte an Forschungseinrichtungen, Universitäten und Schulen zu koordinieren. Nun aber, nach all den Jahren, soll die Agentur und das Themenfeld neu aufgestellt werden.
Nordrhein-Westfalen hat sich beim Thema Klimaschutz viel vorgenommen. Wir sind ja auch das große Energie- und Industrieland Deutschlands im Herzen Europas,
sagt NRWs Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart von der FDP. Der nun anstehende Kohleausstieg, so Pinkwart, sei Impuls gewesen.
Unsere bisherigen Arbeiten, die wir sehr stark mit privaten Agenturen organisiert haben, wie der Energieagentur, das ist eine private Agentur, das auf nachhaltigere Grundlagen zu stellen. Und wir werden hier in Nordrhein-Westfalen jetzt eine landeseigene Energie- und Klimaagentur aufbauen, um unsere Aktivitäten in Zukunft noch weiter professionalisieren zu können und die verschiedenen Maßnahmen, die es jetzt auch umzusetzen gilt, um die ambitionierten Klimaschutzziele zu erreichen, dann auch mit einer starken Landesgesellschaft umsetzen zu können.
Also ich bin davon überzeugt, dass dahinter steckt, dass der Wirtschaftsminister gerne mehr Kontrolle über die Aufgaben und insgesamt die Energieagentur haben möchte.
Vermutet dagegen die grüne Oppositionspolitikerin Wiebke Brems. Die Landtagsabgeordnete befürchtet im Zuge dieser Umstrukturierungsmaßnahmen nun einen Verlust an Know-how bei der Energieagentur.
Es wird weniger Geld insgesamt für diese neue Energie- und Klimaagentur, wie sie jetzt aktuell noch genannt wird, zur Verfügung stehen, als das bisher der Fall ist. Und es ist einfach so, dass natürlich, wenn Menschen jetzt mitbekommen, in einem Jahr wissen wir nicht genau, wie es weitergeht, dann suchen die sich natürlich woanders einen entsprechenden Job. Und das ist einfach Know-how, was dann fehlt. Und die Energieagentur NRW ist wirklich renommiert über die Landesgrenzen hinaus und das wäre wirklich fatal.
Der Minister weist die Vorwürfe zurück. Bereits vor mehr als 2 Jahren sei mit InfoClimate eine Landesgesellschaft gegründet worden.
Wir haben die Ausgaben für Klimaschutz im Landeshaushalt in der kurzen Zeit versiebenfacht. Wir haben also hier wirklich schon was bewegt und wir haben mit InfoClimate auch eine Landesgesellschaft geschaffen, die deutschlandweit ihresgleichen sucht. Und haben damit wichtige Anstöße schon leisten können. Also das alles zeigt, dass wir schon wissen, wie das geht.
Die Grünen-Abgeordnete Brems bleibt dagegen skeptisch.
Das Vorgehen ist aus meiner Sicht ein typisches Pinkwart-Vorgehen, nämlich viel Ankündigung und wenig ist dahinter. Also nach außen hin stellt er sich immer pro Erneuerbare und pro Klimaschutz dar, aber es stimmt eben einfach nicht. Und das ist auch in diesem Fall so.
Streit um die Umstrukturierung der Energieagentur NRW. Das war der Beitrag von Moritz Küpper. So, genug mit Streit und mit Klimawandel. Kommen wir doch mal lieber zu den angenehmen Themen. Leckeres Essen zum Beispiel. Schließlich steht Weihnachten und Silvester ja quasi vor der Tür. Und wenn wir schon nicht wirklich böllern dürfen, dann können wir ja zumindest etwas föllern. Oder zumindest mal gepflegt, lecker und ausreichend essen. Dafür kommt zu den Feiertagen natürlich dann auch mal was Besonderes auf den Tisch. Meeresfrüchte zum Beispiel. Gambas oder Riesengarnelen sind ja für viele Menschen absolute Leckerbissen. Doch nun ja, die Anzucht der Tiere in großen Aquakulturen, die ist leider alles andere als appetitlich. Das haben jedenfalls meine Kollegen Nicole Graf und Emre Çaylak in Indien beobachtet. In den sogenannten Sundarbans reiht sich dort kilometerweit ein Teich an den anderen.
Mit einem großen Satz springt Harihar Adhikari auf den Deich neben seinem Garnelenteich. Flink schließt er die Schleuse, durch die das Wasser des nahen Flusses hineinströmt. Sein Hüfttuch trägt der Mitdreißiger hochgebunden, damit es nicht nass wird. Gerade ist Vollmondphase, eine besonders arbeitsintensive Zeit für ihn. 6 Tage um den Vollmond strömt während der Flut viel Wasser herein. Das ist die beste Zeit, um die Garnelen herauszuholen. Die Flut drückt sie in das Netz im Teich. Sein Teich ist durch einen Kanal mit dem Flusssystem verbunden. Garnelen brauchen diesen regelmäßigen Wasseraustausch mit dem Brackwasser des Flusses. Adhikari lebt im indischen Teil des Sundarbans, der Feuchtgebiete im Mündungsdelta des Brahmaputra, Ganges und Meghna, südlich von Kalkutta. Die Landschaft ist zerfurcht von kleinen und großen Flussarmen, gesäumt von dichten Mangrovenwäldern. Das Land dazwischen dicht besiedelt mit Lehm- und Backsteinhäusern. Und fast bei jedem Haus findet sich ein Teich, in dem Fische, aber vor allem Garnelen gezüchtet werden. Sie sind ein Problem für das sensible Ökosystem der Sundarbans, erklärt Ajanta Dey. Sie leitet die Umweltorganisation News in Kolkata. In den letzten 30 Jahren sind diese Aquakulturen durch die hohe Nachfrage in Europa entstanden. Sie ziehen sich durch diese ganze Gegend. Das war alles einmal Teil des Mangrovenwaldes, aber der ist dafür abgeholzt worden. Die Garnelenzüchter düngen die Teiche regelrecht mit Stickstoff und Phosphat. Das regt das Wachstum von Algen an, von denen die Garnelen sich ernähren. Aber mit der Flut gelangen Unmengen an Phosphat auch in das Flusssystem und sorgen dort für Algenblüten. Sie entziehen dem Wasser Sauerstoff und das ist schlecht für andere Organismen, von denen die ganze Nahrungskette dieses Flusssystems abhängt. Sind die Teiche übervölkert, erkranken die Zuchtgarnelen auch schnell. Der Züchter Sanatan Mandal hat das mehrfach erlebt. Letztes Mal sind alle meine Garnelen eingegangen und die der anderen Züchter auch. Wir mussten ganz von vorne anfangen. Ich habe ungefähr 40.000 Rupien Verlust gemacht. Das sind rund 500 Euro. Für Mandal ein Drittel seines Jahresgewinns. Mandal zeigt eine Tüte mit einem Pulver, das er nutzt, um solche Krankheiten zu verhindern. Auf der Tüte steht eine lange Liste von Chemikalien. 3 davon sind giftig für im Wasser lebende Organismen. Die meisten Züchter in den Sundarbans setzen dieses Pulver ein und auch Antibiotika. Die Organisation News versucht, die Züchter zu überzeugen, mit nachhaltigen Mitteln zu arbeiten. Harihar Adhikari konnten sie für das Pilotprojekt gewinnen. Seine Familie hatte hier früher schon einen Garnelenteich. Der ist nach und nach versandet, sodass sie ihn aufgab. Mein Vater wollte das Land eigentlich verkaufen, weil man nichts darauf anbauen konnte. Als die Leute von dem Projekt hierher kamen, dachten wir uns, wir können es ja mal versuchen. Das Land liegt sowieso brach. Adhikari hält weniger Garnelen in seinem Teich als die konventionellen Züchter. Chemikalien und Antibiotika sind tabu. Und er nutzt natürliche Kreisläufe, um sie zu füttern. Die Methode hat er im Rahmen des Projekts gelernt. Als Larven ernähren die Garnelen sich von Plankton. Wenn sie wachsen, dann fressen sie die Wurzeln von Seetang, der hier wächst. Dann sammeln wir den driftenden Seetang von der Wasseroberfläche, fermentieren ihn und machen eine Art Dünger daraus. Den werfen wir wieder in den Teich und so wächst neuer Seetang. Mit diesem Kreislauf ernähren wir die Garnelen. Demnächst kann Adhikari vielleicht auch Mangrovenlaub verfüttern, sagt Milon Sinha. Er arbeitet vor Ort mit den Züchtern und besucht Adhikari regelmäßig. Wir legen Wert darauf, dass die Züchter einen Teil des Landes wieder mit Mangroven aufforsten, etwa 30-40%. Die Blätter der Mangroven dienen den Garnelen auch als Futter. Dann kann man auf industriell erzeugtes Futter wie etwa Fischmehl verzichten. Der Bedarf an Fischmehl wächst ständig. Man verarbeitet da Speisefische und auch kleine Garnelen. Das zerstört die natürlichen Fischgründe. Adhikari steigt in den langgezogenen Teich und fischt mit einem geflochtenen Bambuskorb ein paar Garnelen heraus. Einige von ihnen sind so lang wie eine Hand und grau-schwarz in der Farbe. Black Tiger. Die Riesengarnelen sind besonders in Europa und den USA beliebt. Das Projekt wird inzwischen von einer Partnerorganisation aus Deutschland gefördert. Adhikari ist ziemlich zufrieden damit. Trotz einiger Schäden durch den Wirbelsturm Ampan hat er dieses Jahr etwa ein Drittel mehr verdient als zuvor.
Lucky.
Wir haben ja erstmal nicht daran geglaubt, dass es klappt, aber nun sind wir sehr froh. Unsere Nachbarn fragen andauernd, wie wir das gemacht haben. Sie wollen auch so eine Farm anlegen.
Nicole Graf und Emre Çaylak über die nicht immer appetitliche Garnelenzucht in Indien.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Mal den Schlüsselbund verlegen oder das Mobiltelefon oder die Fernbedienung für den Fernseher, das passiert sicher den meisten Menschen hin und wieder. In der Regel tauchen die Sachen nach einer intensiven Suchaktion dann auch wieder auf oder spätestens nach ein paar Tagen, wenn man schon gar nicht mehr damit rechnet. Schlimmer ist es, wenn teure Wertgegenstände verloren gehen oder auch Autos oder das geliebte Haustier. Abhilfe versprechen hier angeblich sogenannte GPS-Tracker. Der Verbrauchertipp von Michael Voreiger.
GPS-Tracker können in verschiedenen Situationen hilfreich sein. Sie finden schutzbedürftige Personen und fortgelaufene Haustiere. Autos und Wertgegenstände können gegen Diebstahl abgesichert werden. Die Geräte gibt es in verschiedenen Größen und Formen. Lisa Brack ist Redakteurin bei der Computerzeitschrift Chip.
Ein GPS-Tracker ist ein Gerät, das man benutzt, um Sachen zu verfolgen. Ein GPS-Tracker de facto ist damit ein mobiles Gerät, das dann zur Übermittlung und zur Übertragung der Koordinaten des Trägers funktioniert. Das klingt ein bisschen kompliziert, geht aber relativ einfach. Dazu benötigt ein GPS-Tracker die Daten von mindestens 4 Satelliten. Und es ist so ein bisschen ähnlich, man kann sich das vorstellen wie mit einem Navigationsgerät.
Wer das eigene Rad liebt, sollte über einen Tracker nachdenken. In Deutschland werden jedes Jahr rund 280.000 Fahrraddiebstähle gemeldet. Das sind vor allem Räder mit einer Versicherung. Die Dunkelziffer liegt deutlich höher. Nur 3% der gestohlenen Drahtesel tauchen am Ende wieder auf. René Filippek vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub ADFC.
Es gibt Modelle, die sich gut verstecken lassen, ob jetzt im Lenkerende oder in der Sattelstütze. Und manche sind auch getarnt, zum Beispiel als Rücklicht. Bei Pedelecs, also Elektrofahrrädern, gibt es auch Modelle, die direkt in den Motorblock mit eingebaut werden. Das ist in der Tat wichtig, dass die nicht zu sehen sind, weil Fahrraddiebe, die sich dann mit sowas auskennen, würden das sofort entfernen. Und dann findet man zwar hinter den Tracker wieder, das Fahrrad aber nicht.
Wenn das Rad bewegt wird, bekommt der Besitzer einen Alarm auf das Smartphone geschickt. Übermittelt wird auch der aktuelle Standort. Wenn das Rad in einem Keller oder Gebäude verschwindet, hat das allerdings Schwächen. Hier funktioniert das GPS nicht mehr so genau. In so einem Fall wird die vom Diebstahl informierte Polizei nicht den ganzen Wohnblock durchsuchen. Weniger dramatisch ist die Suche nach Haustieren oder Personen. Lisa Brack.
Gerade Katzen, die ja gerne herumstreunen, aber auch wenn man seinen Hund nicht so ganz unter Kontrolle hat, der ganz gerne streunen geht, dann eignet sich ein GPS-Tracker auch. Und natürlich auch von Personen. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, denn Personen müssen eine Zustimmung geben. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine demenzkranke Großmutter orten möchte, gerade Demenzkranke sind ja relativ umtriebig, dann müsste sie mir eigentlich die Zustimmung geben. Das kann sie aber natürlich auch nicht mehr unbedingt.
Bei der Auswahl ist es wichtig, auf die Akkulaufzeit zu achten. Es ist lästig, wenn der Tracker jeden Abend an die Steckdose muss. Die Laufzeiten unterscheiden sich sehr stark. Teilweise reicht der Strom für einen ganzen Monat. Bei Trackern für Haustiere sind es meistens nur ein paar Tage. Die Tracker müssen hier sehr klein sein und dürfen kein großes Gewicht haben. Sie werden in der Regel am Halsband angebracht.
Die Tracker starten schon bei 30 Euro. Ein gutes Gerät bekommen Sie für 50 bis 60 Euro und damit ist es aber nicht getan. Denn dann kommen Kosten für die Ortung dazu. Wenn Sie jetzt nur einen Standort haben wollen, also den anfordern wollen, da zahlen Sie dann pro SMS. Wenn Sie aber jetzt eine Echtzeitortung haben wollen und immer wieder abfragen möchten, wo befindet sich gerade die Person oder das Auto oder der Gegenstand, dann kostet das monatlich. Dann sind das die SIM-Kartenkosten und das kann dann schon mal bis 8 Euro monatlich sein.
Michael Voreiger war das mit dem Verbrauchertipp über GPS-Tracker und damit geht unsere Sendung langsam aber sicher zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich mein Kollege Jörg Münchenberg mit den Informationen am Mittag, mit den neuesten Informationen zur Corona-Lage. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.